Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. So, ich fange nochmal an.
Ja, langsam, weil der Titel ist so schön. Du kennst ihn so gut, du musst ihn so ziehen in die Länge.
Ja,
die Leute hören, verstehen das nicht,
mach mal,
wenn die das zum Anfang. Der Sinn des Lebens, also so. Weil du hast es schon so oft gesagt.
Ja, natürlich, tausendmal.
Du musst es immer langsamer sagen.
Ja, ist okay, machen wir nochmal. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe einen Gast hier, der ist wirklich einer der Menschen, die mich ganz, ganz tief beeindruckt haben. Hat nicht den... Ich fange nochmal an.
Entschuldige, ja bitte. Okay.
Ja, ist alles gut.
Ja, ja.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute einen Gast da, der hat mich tief beeindruckt. Das sind nicht so viele Menschen, die mich hier im Studio immer wieder ganz, ganz tief bewegen, im Herzen treffen, aber er hat es gemacht und es ist ein ganz berühmter Mensch, es ist der Clemens Kubi und der ist heute wieder da. Ganz herzlich willkommen, lieber Clemens.
Grüßt euch alle. Schön. Alexander, boah, vielen Dank,
bitte,
dass du mich hier eingeladen hast. Es ist meine Lebensaufgabe, Bewusstsein zu erweitern, also die Werkzeuge dafür zu zeigen, weil ich verkaufe euch keine Ideologie. Ich sage nicht, du musst jetzt Christ werden oder Moslem oder du musst irgendeine Philosophie übernehmen. Ich bringe dir nur bei, mit welchem Werkzeug kannst du für dich, da wo du heute stehst, dein Bewusstsein erweitern. Und dafür gibt es eine Methode und die heißt jetzt Kubi-Methode.
Diese Kubi-Methode kommt nicht einfach so daher, sondern es war ein ganz hartes Training deinerseits, also eigentlich aus einer leidvollen Geschichte heraus hast du das Unglaubliches erreicht. Vielleicht für Sie noch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die das erste Mal zuschauen. Clemens Kubi ist von einem Dach runtergefallen, glaube 14 Meter, war querschnittgelähmt, also die Zukunft war nicht so rosig, wurde im Spital wie ein Toastbrot immer wieder mal hin und her geschoben, dass da die Aufliegestellen sich nicht entzünden. Er konnte also eigentlich nur mit dem Kopf arbeiten und entgegen der ganzen Medizin hat das geschafft, dass er heute wieder gesund ist. Und das ist schon überwältigend, wenn jemand das schafft. Und ich hatte noch nicht viele Leute, die das geschafft haben hier im Studio, aber letztendlich ist das einfach die Macht unseres Geistes, mit der du gearbeitet hast. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass das in allen von uns drinsteckt. Aber wir brauchen manchmal einfach ein bisschen einen Anstoß.
Genau, um den geht's. Weil wie komme ich ins Tun? Theoretisch kann ich mir ja ganz viel anhören. So, das ist interessant, das ist interessant. Aber, und dann kann ich auch, ich war schon vielleicht bei der Schulmedizin, es hat nicht so ganz geklappt. Dann bin ich vielleicht zum Heilpraktiker gegangen, habe leider das Symptom immer noch. Dann habe ich sogar eine Fernreise gebucht, also bin 10.000 Kilometer geflogen, um einen Schamanen aufzusuchen. Das war auch sehr beeindruckend und sehr gut. Aber ich bin immer noch krank. Sag ich, aha, siehst du? Interessant. Wenn du dir anschaust, an dem Punkt bist du krank geworden. Und sagen wir mal, an dem Punkt wirst du gesund. Dazwischen bist du zur Schulmedizin gegangen, Heilpraktiker, Heiler, Schamane oder weiß ich, oder Kubi. Und jetzt bist du gesund. Dann bist du nicht wegen dem letzten Stück, wegen Kubi, gesund geworden oder wegen dem Schamanen. Du bist wegen dem Ganzen gesund geworden, weil das ist dein Bewusstseinsweg. Vor der Krankheit standst du mit deinem Bewusstsein da. Dann hast du das ausprobiert, dann dies. Alles hat dazu beigetragen, dass dein Bewusstsein sich erweitert. Aber du bist noch nicht auf den Clou gekommen. Dafür braucht es eine Zeit. Und die Frage ist, wovon ist das abhängig? Du musst dir vorstellen, das Universum ist nicht aufgebaut nach Logarithmus 10. Also wir in unserer Mathematik haben ja alles nach Logarithmus 10. Also 10, 100, 1000 und so weiter. Immer eine 0 dran, das sind unsere Sprünge. Wenn man das genau untersucht, darüber können wir jetzt nicht so detailliert reden, aber das kannst du auch bei mir im Seminar lernen, haben schlaue Mathematiker und Astronomen herausgefunden, das Universum ist nach Logarithmus E, nach der eulerischen Naturkonstante aufgebaut. Und E ist ja fast 3, 2,718 und so weiter. Leonhard Euler hat diese Zahl ausgerechnet vor 250 Jahren bis zur 16. Stelle.
War ein Schweizer übrigens, dass ich das noch sage.
Ja, ja. Und der Schweizer Leonhard Euler aus Basel, der ist dann nach Göttingen in Deutschland gegangen und hatte dort eine Professur für Mathematik. Aber Friedrich der Große mochte ihn nicht. Er war ihm zu revolutionär. Der war einfach genial. Und da hat die Katharina die Große, die Zarin in Russland, gesagt, Euler, du bist der größte Mathematiker aller Zeiten. Komm zu uns. Ich lade dich ein. Und diesem Angebot musste er folgen, weil in Deutschland war er schon ausgegrenzt. Und dann war er in St. Petersburg am Hof und hat bis zu seinem Lebensende unglaubliche Dinge gefunden, wie zum Beispiel die Zahl E und noch viele andere Dinge. Und nach Zahl E, Hartmut Müller ist auch jemand, der das mathematisch durchdacht hat, danach ist das Universum aufgebaut. Und interessanterweise, die Mayas hatten auch einen Kalender nach E, also Logarithmus E, also 3 ist das ja im Grunde. 3 hoch 3, 3 und so weiter. Also immer mal 3 mal 3 mal 3 mal 3. Und dieses mathematische Phänomen bedeutet, wir haben keine geradlinigen Entwicklungen, sondern Exponentialentwicklungen, also dramatische. Das kannst du in jedem Hollywood-Film sehen. Bevor es zum Happy End kommt, muss es nochmal richtig dramatisch werden. Der Held muss quasi fast sterben, bevor er sich befreien kann. Das ist auch in jeder griechischen Mythos so, dass dieses Drama ist eine kosmische Kurve.
Ach so.
Und danach geht auch unser Leben. Das heißt, bevor du dich veränderst, muss es immer noch richtig dramatisch werden.
Kommt mir gerade die heutige Zeit in den Sinn. Hä?
Darüber wollte ich reden.
Cool, ja, genau. Leg nur weiter.
Aber das war bei mir genauso. Aha. Ich hätte mein Bewusstsein nicht zu dem entwickeln können, was ich dir heute weitergeben kann, wenn ich nicht ganz unten auf Null gewesen wäre. Weil als ich vom Dach gefallen war, der erste Gedanke, den ich da hatte, war, oh, unsere Religionslehrerin hatte doch recht. Wieso? Ja, sie hat gesagt, nach dem Tod kommt das Fegefeuer. Und diese Schmerzen, die ich da hatte, dachte ich, das kann nur das Fegefeuer sein. Was sonst? Also solche Schmerzen gibt's im normalen Leben gar nicht. Also bin ich jetzt tot. Weil sie hat ja nicht gesagt, das Fegefeuer kommt vor dem Tod, sondern nach dem Tod.
Mhm. Boah. Ach nein, ehrlich, das auch noch?
Ja. Und da dachte ich, jetzt ist aus. Mhm. Aber mein Geist kapiert das ja noch, aber der Körper ist irgendwie fertig. Naja, die Geschichte steht auch in dem Buch Unterwegs in die nächste Dimension.
Also wer das lesen, was ich dir gegeben, ja, ganz herzlich dafür.
Ja, also, und jetzt ging es darum, wie kommst du aus dem Loch heraus, wenn die Kurve so runtergeht? Und ich glaube, weil wir eben alle kosmische Wesen sind. Wir können ja gar nicht anders. Keiner kann aus dem Kosmos aussteigen. Es ist unmöglich. Das heißt, auch du bist ein kosmisches Wesen. Auch du musst diese Kurven durchgehen. Es geht nicht anders. Wir haben auch kein Paralleluniversum, dass der Logarithmus 4 oder 5 oder sonst wie aufgebaut wird. Nein, das Hubble-Teleskop kennt inzwischen 256 Galaxienhaufen. Weil es kann nur 13,5 Milliarden Lichtjahre in den Raum hineinschauen. Was dahinter ist, weiß es eh nicht. Und da der Urknall ja angeblich noch weiter hinten sein soll, kann das Hubble-Teleskop darüber keine Aussage treffen. Aber es kann feststellen, dass alles, was wir von dem Universum kennen, nach Logarithmus E funktioniert. Also müssen wir auch, weil wir gehören doch dazu. Du kannst doch nicht glauben, dass du nach einem System liegst, das außerhalb vom Universum stehen würde. Ist doch undenkbar. Mhm. Aha, also musst du sehen, wie entwickelst du dich? Sorry, dass ich das sagen muss. auch nur durch ein Drama. Ja, so geradlinig, immer schön hoch, läuft nicht. Auch meine Heilung lief nicht. Aha, heute hat sich mein Zeh so weit bewegt, morgen so, dann bewegt sich der Fuß, da, 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 und dann gehe ich aus der Klinik raus. Das ging so. Es gab zwischendurch Momente, auch noch nach 6, 8 Wochen. Ich war ja ein Jahr in der Behandlung. Da denkst du, oh, die Ärzte haben doch recht, ich werde nie wieder laufen. Da stehst du in den Barren und der Kontakt zu deinen Beinen ist wieder weg. Du stehst da und die KG, die Krankengymnastikfrau sagt, Clemens, komm bitte noch einen Schritt. Gestern konntest du schon 2 Schritte gehen. Komm, heute einen. Es geht nicht. Dann sagt sie, okay, ich fahre dich wieder zurück ins Bett. Komm, hier ein Rollstuhl, ich fahre dich hoch. Weißt du, und dann bist du wieder ganz unten. Und dann musst du wieder nachdenken. Was musst du in deinem Leben ändern? Du musst etwas ändern, damit du dich weiterentwickelst. Und nur durch diesen Druck entwickelt sich auch die Menschheit. Also ich sage ja immer, so dramatisch die Diagnose ist oder das Symptom, so dramatisch muss die Lebensveränderung sein, damit Heilung geschieht. Wenn du das jetzt gesellschaftlich siehst, da hatten wir zum Beispiel Fukushima. Wann war das? 2000?
Auch schon 20 Jahre, glaube ich. Ja?
Schon länger her. Mhm. Aber es war dramatisch. Also
es vielleicht heute noch dramatisch, man redet nur nicht darüber.
Ja, also für mich war das schon ziemlich dramatisch. Für mich war es sogar, wo ich ja schon älterer Jahrgang bin, noch dramatischer wie Tschernobyl. Obwohl das ja auch schon schlimm war. Und dachte, oh, jetzt sind 3 Reaktoren hochgegangen. Und man denkt doch, jetzt verändert sich die Welt. Stimmt. In Deutschland, in Baden-Württemberg, wurde daraufhin Grün zum ersten Mal gewählt und ein Grüner wurde Ministerpräsident. Ohne Fukushima wäre das niemals geworden. Und die Frau Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, hat sich dann so einen neuen Mantel angezogen und nannte das Energiewende. Aha. Aber zum Beispiel in Frankreich, die ja noch mehr Atomkraftwerke haben als die Deutschen, da war damals Sarkozy an der Macht. Und der hat den wunderbaren Satz geprägt, an Fukushima sieht man, dass man die Atomenergie noch verbessern kann. Da sage ich, ja, wann lernt denn der Mann? Wie dramatisch muss es für den werden, damit er die Atomkraftwerke abschaltet? Muss da mitten in Frankreich ein Atomkraftwerk hochgehen? Nee, muss nicht. Warum? Weil die Franzosen die Atomkraftwerke im Osten gebaut haben. Weil sie wissen, wir haben in Europa immer Westwind und wenn eins hochgeht, dann leidet Deutschland drunter und nicht Frankreich. Sag ich, aha, stimmt, so kann man auch Politik machen. Und dann geht das in diese Richtung. Also die Frage ist für dich persönlich, jetzt wie für die ganze Menschheit, wie dramatisch muss es werden? Also ich bin so blöd, bis ich was kapiere, dass ich mich entwickeln muss, muss ich vom Dach fallen. Das wünsche ich niemandem, dass das so ein Holzkopf ist und so ein Hammer braucht, damit es mal einen Bewusstseinssprung gibt. Wenn man das weiß, könnte man ja auch schon aus kleinen Anlässen sagen, okay, das war ein Warnschuss. Du musst nicht gleich querschnittsgelähmt sein. Aber diese Grippe jetzt oder dieser Unfall oder diese Trennung, das ist ein Zeichen, ich muss mich entwickeln und nicht rückwärts gehen, vorwärts gehen.
Oder sogar diese Krankheit.
Ja, ja. Krankheit als Chance gibt es doch. Ja. Genau. Also, wann kommen wir ins Tun? Wenn es uns dreckig geht. Und selbst da denken manche noch, ach so, das lasse ich behandeln. Ich schneide das einfach raus. Oder ich nehme eine chemische Keule oder ich nehme eine Schmerztablette und dann ist auch wieder gut. Sag ich, dann hast du wieder nichts gelernt. Du hast doch nicht die Krankheit, damit du sie irgendwie totschlägst oder ignorierst. Oder nein, das ist ein Wegweiser. Jeder Symptom, alles was nicht in Harmonie ist, zeigt dir Kurskorrektur. Korrektur, Korrektur, du musst dauernd dein Leben überprüfen, ob du noch sozusagen mit deiner Seele in Übereinstimmung bist. Weil deine Seele, die kommt ja aus der Intuition, also die ist angeschlossen an die Weisheit des Universums. Wenn du lernst, mit deiner Seele zu kommunizieren, und das kannst du bei mir im Seminar auch lernen, das ist gar keine Hexerei, das kann jeder lernen. Das kannst du so lernen, wie du, Mathematik lernen kannst. Ja, das ist einfach ein Schulungsprogramm, wie man mit der Intuition, weil die Intuition, die arbeitet ja nicht sozusagen logisch-kausal, wie die Ratio, sondern assoziativ. Das ist ein völlig anderes Prinzip. Da kommen die Bilder hoch. Und das war ja auch meine Chance, weil ich da im Krankenhaus lag. Ich hatte ja genug Zeit, sozusagen diese Art von Meditation zu machen. Und da kamen ja auch dann die Bilder, bis ich wusste, wohin meine Entwicklung gehen soll. Und genau das musst du auch machen. Aber das kommt nicht von alleine sozusagen aus deinem Denken, weil dein Denken ist im Grunde wie ein Hamsterrad. Du denkst immer dasselbe. Du musst dein Denken reflektieren. Das heißt, wenn du krank bist oder irgendwas ist Dummes passiert, du bist beklaut worden oder irgendwie, weiß ich, es ist jemand gestorben und das geht dir nahe, setz dich sofort hin und schreib auf, was du jetzt gerade erlebt hast. Keine Metatexte, einfach den Dokumentarfilm, was hast du jetzt erlebt, was dich jetzt in diesen negativen Zustand gebracht hat. Und dann nimmst du an einer bestimmten Stelle und denkst, ja, an der Stelle war das unangenehme Gefühl am stärksten. Und sage ich, da machst du den berühmten roten Strich. Und von dieser Sekunde an erschaffst du dir eine neue Wirklichkeit. Eine, die dich nicht traurig macht, eine, die dich froh und munter macht. Der Mensch hat zwar seinen Körper verloren, aber seine Seele ist unsterblich. Du bleibst in Kontakt mit deinen Lieben. Du redest mit denen schriftlich, kannst du jeden Abend machen und so weiter und so weiter. Es gibt immer für alles eine Lösung. Und das kann man lernen und praktizieren.
Ja, die Kommunikation von meinem Bewusstsein mit meiner Seele, ich weiß nicht, ob das so ist. Also ich versuche manchmal auch einfach nur zu reden, bewusst eine Frage zu stellen. Und dann kommen intelligente Antworten in einem Sprachschatz, wo ich mir manchmal noch staune, was da für eine Intelligenz dahinter sitzt. Und die Lösungen, die ich dann höre, sind immer so weise. Und ich finde das einfach cool, wenn man das wirklich sich auch mal traut, einfach mal seine innere Stimme zu fragen zu einer Situation, was soll ich tun? Und dann aber auch hinzuhören, da kommt einfach Weisheit.
Du, es gibt viele, die hören tatsächlich ihre Seele, was sie sagt, aber sie hören nicht auf sie.
Ja.
Die hören das nur, sagen, ja, war mir eigentlich klar, aber die Umstände waren halt anders, ich konnte das diesem Weckruf nicht folgen. Mhm. Aha. Ja, und jetzt ist das Problem noch größer. Mhm. Und so, und deswegen, also da unterscheide ich mich auch von allen, die hier wahrscheinlich schon mal gesessen haben. Ich mache es schriftlich. Mhm. Du musst deine Seele reflektieren. Du musst ihr Stimme geben und ihre Stimme muss aufs Papier. Weil dann kannst du das ja auch wieder korrigieren. Du kannst das ja nochmal nachlesen. Du kannst das verbessern. Wie ein Drehbuch. Ich habe schon mal ein Jahr an 90 Minuten Film gearbeitet. Bis jeder Satz, jedes Wort stimmt. Und dann sagst du, ja, jetzt funktioniert's. Jetzt ist super. Jetzt trifft es die Herzen.
Ich habe noch so einen Spruch, wie sich die Seele und der Körper unterhalten und die Seele jammert dem Körper vor und sagt, es ist so traurig, ich kann tun und machen, was ich will. Er hört nicht auf mich. Und dann sagt der Körper, kein Problem, sag's mir, auf mich hört er. Und das ist so ein bisschen die Reflexion auch, oder? Wann reagieren wir endlich auf diese vielen kleinen Warnsignale, bevor dann wirklich das Kind in den Brunnen fällt und dann haben wir die Geschichte, dann liegen wir querschnittgelähmt da oder haben sonst irgendwie die Existenz verloren.
Und da ist halt die Frage, reicht uns zum Beispiel jetzt Corona? Corona hat ja einen unglaublich neuen Horizont eröffnet. Ich glaube, es ist zum ersten Mal in der Menschheit jetzt passiert, dass alle Menschen, egal ob sie in Sibirien sitzen, in Korea oder in Peru oder sonst wo, alle reden von Corona. Mhm. Das gab es noch nie. Jeder redet, selbst im Zweiten Weltkrieg, da gab es Regionen, die haben sich um den Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht gekümmert. Ja, in Europa und in Amerika wurde darüber geredet, aber die Leute in Argentinien, ja, auch ein bisschen, aber weiß ich, in den Philippinen, ja, da waren auch welche stationiert, aber so, dass es jeden trifft und jeder jetzt denkt, er muss da mit Impfung oder mit irgendeiner Quarantäne oder Maske oder sowas, das gab es noch nie. Hm. Dass wir alle an einen gemeinsamen Punkt kommen.
Das ist eine Riesenchance auch. Hm?
Ja, und deswegen können wir auch jetzt gemeinsam eine Perspektive entwickeln. Weil wir können uns nur noch, weißt, dieser Planet ist so klein, gehört zu einer der kleinsten überhaupt. Auch unsere Sonne ist eine winzige Sonne gegenüber all den anderen Sonnen, die da um uns herum sind. Also wir hätten die Chance jetzt als Menschheit auf diesem Planeten zu sagen, okay, jetzt nehmen wir es selbst in die Hand. Wir lassen uns nicht länger von einer Krake, die nur ein paar Augen hat, die ganze Welt dominieren. Wir schütteln die ab, weil wir sind sowieso stärker. Das ist wie beim Stier. Das ist ein Bulle, der ist stark. Und was macht der Bauer? Er gibt ihm einen Nasenring. Schon wenn er ganz klein ist, wo er sich noch nicht wehren kann, macht er einen Nasenring. Und an dem Nasenring kann der Bauer dieses riesige, starke Tier mit einer Hand zum Schlachthof führen oder sonst wohin. Sag ich, genau so geht's uns. Und wisst ihr, wie der Nasenring heißt?
Angst.
Geld.
Ach, okay. Mhm.
Wir sind alle abhängig vom Geld. Ich kenne niemand, der ohne Geld leben kann. Wirklich niemand. Egal wo. Und alle machen sich Sorgen ums Geld. Also der Bettler schaut immer in den Hut, ob da genug drin ist. Der Milliardär schaut immer auf die Börse, ob sich da gut entwickelt. Alle kreieren mit Geld eine Sorge. Sag ich, die Menschheit braucht gar kein Geld. Wir brauchen ja nur einen Warenaustausch. Wir müssen doch nur unsere Fähigkeiten austauschen, unsere Kreativität. Warum muss dazwischen noch eine Bank hängen? Völlig unnötig. Wir brauchen kein Geld. Wir können einfach sagen, meine Leistung ist, weiß ich, 24,5 irgendwas wert. Wir machen ja in anderen Maßeinheiten ja auch Eichmaße. Wir sagen, das ist ein Meter. Und ein Meter hat genau 100 Zentimeter. Und dadurch können wir das uns vergleichen. Wie lang ist dein Stoff, wie lang ist meiner? Also, oder wir haben die Uhr, wir haben die Gewichte, wir haben die Längenmaße, also wir haben ganz viele Maßeinheiten, um Leistungen zu messen. Aber komischerweise, das Instrument, das universellste Instrument, um Leistungen überhaupt zu messen, das ist kein Eichmaß mehr. Das kann manipuliert werden. Plötzlich geht der Währung hoch oder runter, es wird entwertet und so weiter. Du hast das gar nicht in die Hand. Stell dir mal vor, jemand gibt dir einen Meterstab und sagt, naja, den manipuliere ich morgen ein bisschen. Das sind dann, die Millimeter werden ein bisschen enger oder ein bisschen größer, am Kilo manipuliert. Du, wer ein Eichmaß manipuliert, geht ins Gefängnis. Genau. Und deswegen brauchen wir dieses andere nicht. Wir können das untereinander wunderbar regeln und elektronisch noch viel besser.
Es ist eine interessante Phase, wo jetzt wirklich abgeht. Was passiert mit diesem Faktor Geld, mit dem ganzen System? Wie verändert sich das Bewusstsein von uns Menschen im Kollektiv da damit? Da kann was ganz großartig Schönes Neues entstehen daraus. Ich schaue immer wieder auf das Prinzip des 100. Affen. Wie viel bewusste Menschen brauchen wir, damit wirklich das System und die Ängste, die geschnürt werden, wirklich durchschaut werden, dass es überschwappt und es eigentlich durch ist und dass wir nicht mehr klein gehalten werden, sondern dass wir eigentlich zu unserer wahren Größe finden dürfen. Liebe Clemens, du hast wieder eine sensationelle Sendung gemacht. Das sind Vorlesungen für mich. Ich höre jede Nadel fallen, wenn sie fallen würde, weil man einfach deinen Lippen super gerne zuhört. Du bist ein großartiger Geschichteerzähler.
Das geht halt spontan mit dir sehr gut, weil du bist dafür offen und dein ganzer Sender ist dafür offen. Und das ist wirklich eine fantastische Leistung, dass du dir in dieser globalen Atmosphäre diese Nische geschaffen hast, aus dem heraus Bewusstsein sprudelt, jeden Tag. Ihr könnt es immer wieder sehen auf YouTube, auf seinem Kanal, überall. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten. Es gibt gar keine wichtigere Arbeit. Das Wichtigste, was es jetzt zu tun gibt, ist Bewusstseinserweiterung.
Königsklasse, sage ich auch immer wieder. Das ist die Königsklasse.
Sowas. Ja, das ist es. Weil mit dem Bewusstsein, was wir jetzt gerade haben, fahren wir den Planeten an die Wand. Wir sind drauf und dran. Wir haben ja nicht einmal das Bewusstsein, mit der Natur richtig umzugehen. Obwohl wir alle Naturmenschen sind. Selbst die, die in der Stadt leben, sind Naturwesen. Wir können gar nicht anders. Und musst dir mal vorstellen, wir Naturwesen machen uns die Natur kaputt. Also so dumm ist kein Tier. Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen. Das heißt, wir brauchen dringend ein anderes Bewusstsein, um mit der Natur und nicht gegen die Natur zu leben. Und mit dem Kosmos und nicht gegen den Kosmos. Und wenn dieser Sprung jetzt stattfindet, wenn es uns dafür wirklich reicht an Repression, dann haben wir das Beste daraus gemacht, was wir machen können.
Und wie sagst du schon, wir lernen erst, wenn das Leid groß genug ist. Es braucht vielleicht noch ein bisschen.
Ich glaube auch, ich fürchte leider auch. Also, aber wir haben kosmischen Rückenwind.
Ja, das stimmt.
Weil das Kali-Zeitalter geht gerade zu Ende. Das waren jetzt 5000 Jahre. Und Kali heißt ja in Sanskrit Erde. Also das war das Zeitalter des Materialismus. Abgelöst wird das Kali-Zeitalter vom Sattva-Zeitalter. Sattva heißt ja übersetzt Luft. Also Luft ist ja Geist. Und Erde ist ja Materie. Also sind wir jetzt tatsächlich in dem Übergang von Kali zu Sattva. Und der Scheitelpunkt von beiden kosmischen energetischen Bewegungen ist 2047. Aber wir haben ja jetzt, spüren wir ja schon die neue Energie. Wir würden ja nicht hier zusammensitzen, wenn es nicht die Sattva-Energie schon gäbe. Aber sie ist erst im Anfang. Und damit die Mehrheit sozusagen jetzt ins neue Zeitalter kommt, wird es sicherlich noch dramatischer. Und wie gesagt, der Höhepunkt ist 2047.
Ach, das Datum habe ich schon mal gehört von einer Profi-Astrologin, die sagt das genau gleich.
Ja.
Es steht einfach in den...
Ja, das kann man kosmisch nachrechnen. Das wussten schon die Veden, als sie diesen Kalender geschrieben haben. Also das ist kein Geheimnis, was da kosmisch abläuft. Und natürlich brauchten wir das Kali-Zeitalter, weil vorher waren wir nur in diesem kollektiven Herdenbewusstsein. Da konnte sich so wie ein Vogelschwarm oder ein Fischschwarm, wir konnten uns nur als Herde, als kleine und größere Herde bewegen. Und da waren wir, also sozusagen, wir hatten ein kollektives Bewusstsein, wie so ein Fischschwarm. Und dann kam der Materialismus, das heißt, wir haben plötzlich gemerkt, wir sind ja auch ein Individuum. Und also plötzlich wurde das eigene wurde stark. Und dadurch geschah die Individualisierung. Und diese Individualisierung, die haben wir jetzt wieder übertrieben. Wir sind aus der Individualisierung so egoistisch geworden, dass wir nur noch uns sehen und überhaupt nicht mehr das, wovon wir abhängig sind. Also den Schwarm sehen wir überhaupt nicht mehr. Wir sehen nicht die Natur, gar nichts. Wir sehen nur noch unser Ego. Und genau an dem Höhepunkt, wo wir es da schon wieder, der Pendel schon wieder übertreibt in der Individualisierung, da kommt jetzt das Sattva-Zeitalter. Und das Sattva-Zeitalter ist die Synthese von der gesamten Menschheitsgeschichte. Und da denke ich, haben wir gute Karten.
Clemens, vielleicht noch ganz abschließend eine Frage, wenn man noch mehr wissen will, wie deine Seminare so aufbau sind, was für Seminare du machst und noch viel, viel mehr weitere Informationen zu diesen Themen, die wir jetzt gerade haben. Gibt es eine Plattform, wo man sich da schlau lesen dürfte?
Das ist ganz einfach. Mein Name ist Clemens Kubi und so heißt auch die Plattform Clemens mit C, K-U-B-Y in einem Wort.com. Da bist du dann sowieso, wenn du das im Google eingibst, hast du, ich weiß nicht, 40.000 Hits und kannst da überall weitermachen. Und es gibt zum Beispiel auch von mir ein Webinar, eine Stunde lang, absolut kostenlos, gehst du keinerlei Bedingungen. Und da erkläre ich dir nochmal, wie die Methode funktioniert. Viele haben danach schon ihren eigenen Prozess damit gemacht und brauchten gar kein Seminar mehr. Aber wenn du ein Seminar haben willst, auch das klickst du an. Das besteht dann aus 100 Filmen und ich weiß nicht so, also Reinkarnation besteht aus, glaube ich, 120 Filmen in 8 Kapiteln und so weiter. Also du kannst wirklich, wenn du willst, dein Bewusstsein selber zu Hause mit diesem Werkzeug erweitern.
Das ist auch wieder eine positive Seite von Corona, weil früher war das nicht so. Ja. Da musste man dich mit 3000 anderen Menschen in großen Seminarhäusern besuchen. Ja. Und heute ist das ein bisschen anders. Lieber Clemens, danke ganz herzlich.
Ich danke dir auch.
Das war großartig wieder mal. Und ich hoffe auch für Sie, dass das auch Spaß macht, wenn man so einen bedeutsamen Menschen hier im Studio hat. Dann geht einem das Herz auf, da kommt Bewusstsein rein. Mein Herz hüpft, ich bin glücklich darüber und stolz, dass er da war und wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal.
Tschüss, tschüss alle zusammen.
Ade miteinander.